Grüß Gott, herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Die Berichterstattung im Fernsehen und in den Printmedien wird noch immer weitgehend von Nachrichten zum Krieg in der Ukraine beherrscht, während über andere Krisenherde allenfalls am Rande von den öffentlich-rechtlichen Sendern zu später Stunde und von renommierten Tageszeitungen gelegentlich berichtet wird. Warum das so ist und welche Regionen wir nicht vergessen sollten, weiß Nadim Amman. Er ist Leiter der Diözesanstelle Weltkirche Weltmission im Erzbistum Köln. Guten Tag, Herr Amman.
Guten Tag, Herr Niggewöhner.
Ja, Herr Amman, Sie kennen viele der Länder und Regionen, über die wir heute sprechen wollen, nicht nur durch Ihre alltägliche Arbeit, sondern auch von vielen Reisen. Trifft dieser Vorwurf von den vergessenen Kriegen eigentlich zu im Hinblick auf Politik und Medien?
Ja, Politik und Medien tendieren dazu, sich eben auf diese bestimmten Themen zu konzentrieren und andere zu vergessen. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Medien auch darauf angewiesen sind, eben die entsprechende Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann geraten so Konflikte in Vergessenheit, die aber weitergehen. So zum Beispiel eben im Jemen oder Äthiopien, der Kongo und auch der Sudan gehört dazu. Und die werden eben vergessen in den Berichterstattungen. Und neben den Kriegen gibt es einfach auch die Naturkatastrophen, also wie Erdbeben und Flut und Dürre. Ja, das ist einfach ein Problem, dass die Medien sich da auf die Konflikte eben festlegen, die diese Aufmerksamkeit ihnen bringt. Und dann ist so ein Land wie Afghanistan, das noch in den Medien war, als die Westmächte sich von dort zurückgezogen haben und jetzt eben ein Erdbeben da stattgefunden hat, das gerät halt in Vergessenheit und da wird eben über die Hilfe, die notwendige Hilfe nicht berichtet.
Sie haben es schon angedeutet, besonders Konflikte in Afrika haben es besonders schwer, Aufmerksamkeit zu erlangen. Kann man da denn so eine Faustregel aufstellen, je näher ein Konflikt, die Menschen persönlich betrifft, desto größer das Interesse, wie jetzt zum Beispiel in der Ukraine, weil es in Europa liegt?
Also das, glaube ich, kann man auf jeden Fall so sagen. Denken Sie mal an letztes Jahr, an die Flut, die wir hier im Ahrtal hatten, ne, was da dann für eine Hilfsbereitschaft sofort vorhanden war. Und das hat natürlich alle anderen Medien, alle anderen Themen in den Hintergrund gestellt. Ne. Ich war zu der Zeit in Äthiopien. Und dort habe ich mir von dem Konflikt mit Tigray, also mit dem Krieg eigentlich, dort berichten lassen. Und das war ja hier dann überhaupt gar kein Thema. Das ist schon so. Außerdem sind natürlich mit der Ukraine, Afrikaner sehen anders aus. Man hört die Namen der Völker zum ersten Mal und solche Sachen. Also das ist so fern. Ne? Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn Sie Urlaub machen, ne? Also selbst wenn Sie Weiturlaub machen, dann fliegen Sie nach Thailand oder Sie fliegen nach Bolivien. Aber man fliegt immer nach Afrika. Also, ne, also in welches Land, so man ist immer, Afrika ist immer so eines, ne? Und obwohl es da so viele verschiedene Kulturen und Völker gibt, das ist ganz schwer für jemanden, der sich damit nicht beschäftigt, eben das auseinander nehmen zu können. Und insofern glaube ich schon, dass da einfach die Dinge, diese geografische Nähe eines Konflikts uns halt tatsächlich beeinflusst.
Gerade in Afrika ist es ja so, dass diese Konflikte mittlerweile nicht mehr zwischen Staaten ausgetragen werden, sondern da gibt es so viele Interessengruppen, die da mitspielen, die Player sind, gerade auch, weil viele Waffen geliefert werden und im Umlauf sind. Spielt das auch eine Rolle?
Ich glaube, dass das eine ganz große Rolle spielt. Also wenn Sie da an die Zentralafrikanische Republik denken, das sind doch vor allen Dingen die Interessen anderer Länder, die dort eine Rolle spielen. Ne? Und ich glaube, dass das in den meisten Konflikten so ist. Ich frage mich auch im Ukraine-Konflikt, was da eigentlich das eigentliche Interesse ist. Ich habe irgendwie den Eindruck, man hätte diesen Krieg auch verhindern können. Ne? Aber irgendwie hat das, ob das jetzt im Nahen Osten ist mit Syrien, Irak, also da hat man es ja ganz deutlich gesehen. Das sind, da manchmal ist es so, das sind andere Länder, ärmere Länder, das Schlachtfeld von Mächten.
Wenn wir das jetzt mal von Ihrem Erfahrungsschatz her betrachten, nutzen denn Kriegsparteien die fehlende Aufmerksamkeit aus oder andersherum gefragt, bringt es was, genau hinzuschauen?
Also Sie meinen jetzt die fehlende Aufmerksamkeit?
Genau, ob das von...
Ich glaube, dass das tatsächlich auch schon in der Vergangenheit passiert ist, ne? Also wenn man da gerade im Nahen Osten, schauen Sie mal, Israel hat ja immer wieder solche Situationen ausgenutzt, wenn irgendwo was, da waren andere Konflikte, dann war man nicht in der Beachtung und so konnte man dann eben mal 1982 in den Libanon einmarschieren, ne? Das war damals der Falklandkrieg zwischen Argentinien und England. Und das war auch mit dem Krieg im Irak. Saddam Hussein hat ja auch solche Situationen ausgenutzt, um unbemerkt Massaker zu verüben, als einfach woanders eine kriegerische Situation war. Und das erleben Sie eigentlich immer wieder, dass solche Situationen ausgenutzt werden, weil die Aufmerksamkeit fehlt.
Herr Ammann, wir wollen mal eine kleine Rundreise machen und mit einem Land beginnen, das Sie ganz besonders gut kennen, denn Ihre in Ägypten geborene Mutter ist im Libanon aufgewachsen. Sie kennen das Land also seit Ihrer Kindheit von unzähligen Reisen. Nun war ja der Libanon vor ziemlich genau 2 Jahren im Mittelpunkt der Berichterstattung. Das lag aber an der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut. Aber die eigentliche libanesische Tragödie, die uns ja auch interessieren sollte, die ist ja viel älteren Datums.
Die Explosion, die hat sehr viel Aufmerksamkeit erregt, auch eine große Spendenbereitschaft. Ich konnte mir selber ein Bild davon machen. Also wir haben ja hier in Köln auch gesammelt. Und ich war mehrfach vor Ort und habe das gesehen, wie verheerend die Zerstörung war und die Menschen da betroffen waren. Aber das war eigentlich so nochmal ein i-Tüpfelchen auf alle Probleme, die dieses Land schon seit so langer Zeit hat. Ja. Also schauen Sie mal, ich kenne kein anderes Land, in dem es so eine ungenügende Strom- und Wasserversorgung gibt. Wenn Sie da in Ägypten denken, dass ein vergleichsweise ein viel größeres Land ist, hat man diese Probleme einfach nicht, dass es da dauerhaft Unterbrechungen in der Stromversorgung gibt und dass das Wasser nicht so fließt und so weiter. Stellen Sie mal vor, im Libanon muss man immer noch, da darf man kein Toilettenpapier in die Toiletten werfen, ja, weil man sonst eine Verstopfung riskiert. Also das sind solche Sachen, wo man sich Fragen stellen kann. Die Fehler, die sind in diesem ganzen System verbunden mit dem Friedensabkommen von Taif von 1989. Haben sich alle Kriegsherren gegenseitig eine Amnestie erteilt und haben dann führen zum Teil bis heute das politische Geschehen. Gucken Sie mal, der Präsident des libanesischen Parlaments, Nabih Berri, ist seit 35 Jahren da einfach im Amt. Also da finden zwar demokratische Wahlen statt, aber wenn dann hinterher immer das Ergebnis so ist, dass die gleichen Leute das Gleiche machen. Das ist, ich hab als Schüler mal einen Vortrag über den Libanon gehalten und manchmal denke ich so, die Namen von den Leuten, die ich damals genannt habe, die sind halt von Generation zu Generation weitergegeben worden und im Prinzip könnte ich den gleichen Vortrag wiederhalten. Also das sind auch mit dem Michel Aoun, dem Präsidenten des Landes, ne, ein 80-jähriger Mann, der ja auch Kriegsherr war. Also ich frage mich schon, wie solche Persönlichkeiten in der Lage sind, dieses Land gemeinsam, ne, nachdem sie Krieg miteinander geführt haben, gemeinsam in ruhige Zeiten zu führen. Und hinzu kommt, dass da letztendlich herrscht ein feudales System. Das sind die Familien, die großen Clans, die sich einfach die Macht untereinander aufteilen und andere gar nicht richtig sich zu beteiligen lassen, ne? Dass man einfach die Möglichkeit hat, eben als junger Politiker, aufkommender Politiker, sich zu beteiligen, hat man manchmal den Eindruck, dass die Familien da alles bestimmen und dass es einfach gar keine Möglichkeit gibt, also die Dinge etwas anders zu machen.
Also wenig Aussicht auf Verbesserung und dass man den Libanon mal Schweiz des Nahen Ostens genannt hat, diese Zeiten sind längst vorbei. Der Libanon hat aber noch immer den größten christlichen Bevölkerungsanteil im Nahen Osten. Die Tendenz ist aber durch die Emigration stark fallend. Sollte uns das nicht als Fanal zu denken geben?
Also der Libanon hat für die Christen in der gesamten Region immer eine ganz große Bedeutung gehabt, eben weil dort Christen einfach frei sind, sich also ganz komplett frei verhalten können. Im Vergleich zu anderen Ländern in der Region, wo man sich doch deutlich auch anpassen muss. Und vieles, was da eben an Impulsen gegeben wird, das geht dann eben auch an die Kirchen in den Anrainerländern rein. Das sind immer so, ich sage mal, das sind mit diesen Prozenten, ist es immer so eine interessante Sache, wenn man dann auf die genauen Zahlen hinguckt, ja. Also diese 33%, die vielleicht noch Christen sind, das sind vielleicht so knapp über 2 Millionen, ja. Und wenn Sie nach Ägypten gucken, wo man sagt, dass etwa 10% der Bevölkerung Christen sind, dann sind das halt gleich 10 Millionen Christen. Also insofern hat Ägypten deutlich mehr Christen, ne? Und dort findet auch eine Auswanderung ganz anders statt, weil das Problem mit der Auswanderung ist ja auch das Problem der Möglichkeiten. Also wer kann denn auswandern? In der Regel sind das Leute, die auch Möglichkeiten haben, die entweder Verwandtschaft schon draußen haben oder eben auch finanziell sich das leisten können. Und in Ägypten haben sie das halt nicht, weil ganz viele ganz einfache Bauern in Oberägypten sind und die nicht einfach so auswandern können und auch ihre Familien nicht im Ausland haben. Also insofern hat der Libanon schon eine ganz, ganz große Bedeutung. Aber mit den Christen, die in Ägypten verbleiben, würde ich jetzt noch nicht von einem Fanal reden. Ne? Also es ist halt wirklich verheerende Situationen haben wir also im Irak und in Syrien. Ne? Das wissen Sie ja auch, da durch die kriegerische Situation sind halt da schon ganz viele Christen ausgewandert. Einen Unterschied gibt es allerdings mit den Libanesen, das erlebe ich ganz stark, ist, dass die Auslandschristen oder die Auslandslibanesen an sich stark den Kontakt zur Heimat halten. Also regelmäßig auch wieder vor Ort sind und auch finanziell unterstützen. Und das weiß ich nicht, da glaube ich nicht, dass es ganz ähnlich in den anderen Ländern ist. Also wenn ich jetzt da an die Christen im Irak denke, mit denen ich gesprochen habe, die also wirklich verkauft haben und gesagt haben, sie wollen weg und sie wollen nie wieder in dieses Land ziehen, das ist mit den Libanesen nicht so.
Ja, Sie sagen es, Herr Ammann, der Libanon, keine Insel der Seligen, dennoch ein Land, in dem sich Christen relativ frei bewegen können. Ganz anders, schwieriger ist die Lage in Syrien und im Irak. Und darüber sprechen wir dann gleich weiter nach der Musik. Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, Ihr Weltkirchenmagazin auf Radio Horeb und Radio Maria. Die Krisenherde, die vergessenen Krisenherde der Welt sind heute unser Thema und telefonisch zugeschaltet zu diesem Thema ist uns ein Mann, der sich damit bestens auskennt, nämlich Nadim Ammann. Er ist Leiter der Diözesanstelle Weltkirche Weltmission im Erzbistum Köln. Und da, Herr Ammann, wir haben gerade schon über den Libanon gesprochen und seltsamerweise gehören aber auch andere Länder in der Region mittlerweile zu den in Anführungsstrichen vergessenen Krisenregionen der Welt, ganz einfach, weil man da nicht mehr so viel von hört. Dazu zählt auch der Irak. Was wissen Sie über die Lage dort momentan, insbesondere natürlich die Lage der Christen im Norden des Landes?
Ja, das ist also dramatisch ist eben, dass zwei Drittel das Land verlassen haben. Also wenn man von 1,5 Millionen Christen vor dem Krieg ausgehen kann, also 2003, dann sind jetzt noch eine halbe Million vielleicht da. Und die Mehrheit leben eben oben in dieser autonomen kurdischen Region. Viele ziehen auch sind jetzt auch, nachdem die Städte wieder befreit wurden, in die Ninive-Ebene zurückgezogen.
Aber eben nicht so viele, ne?
Genau. Und das ist, die weggegangen sind, wie gesagt, also die ich da getroffen habe, die hatten auch überhaupt nicht, auch die wir hier in Deutschland haben, die haben überhaupt keinen Grund, wieder zurückgehen zu wollen. Also das ist vorbei. Die haben mit diesem Land, die sind auch zum Teil öfter mehrfach vertrieben worden. Ne? Also die waren mal im Norden, dann mussten sie nach Bagdad und dann sind sie wieder zurück und so. Und irgendwie, irgendwann mal reicht's. Also wenn man, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, wenn man selber eine Familie hat. Also ich glaube, es fällt keinem leicht, seine Heimat zu verlassen. Aber wenn ich Verantwortung für meine Kinder habe, möchte, dass die irgendwie in einem friedlicheren Umfeld aufwachsen, ja, dann ist irgendwann mal ist es zu viel und dann zieht man weg.
Fast zeitgleich mit dem Irak war Syrien über Jahre ein Brennpunkt. Und ich glaube, es wird fast vergessen, dass er das noch immer ist. Also es herrscht ja nicht wirklich Frieden dort.
Nö. Und deshalb sind auch ganz viele Flüchtlinge nach wie vor im Libanon und die können auch nicht zurück, weil sie auch Angst haben, ne, weil sie als Geflüchtete auch in Syrien als Verräter gelten. Also das ist ganz eine ganz schwierige Situation und auch da muss man halt einfach sagen, dass die Zahl der Christen stark zurückgegangen ist. Ne. Und was halt auch fehlt, ist einfach die Solidarität mit den Christen. Ja. Bei Kirche in Not ist es ja glücklicherweise ein bisschen anders, aber wenn Sie mit anderen Hilfswerken reden und gibt halt dann Projektpartner, die explizit Anträge für den Verbleib der Christen einreichen, dann hört man oft, ja, wir können aber nicht nur für Christen was tun. Ne? Und ich kann das sehr gut verstehen, weil wir als Christen bedürftigen Menschen helfen. Und das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Und da guckt man da nicht auf die Religion. Wenn aber einzelne Organisationen in den Ländern explizit was dafür tun möchten, damit die Christen im Land verbleiben, dann finde ich, kann das auch eine Priorität für die Hilfswerke haben. Und das finde ich dann eigenartig, wenn man sagt, nee, wenn das jetzt nur für die Christen ist, dann können wir das nicht unterstützen.
Ja, das ist sicherlich ein Problem, gerade für die Christen, die dann auch dort bleiben wollen beziehungsweise zurückkehren wollen. Was jetzt aber passiert ist und was vielleicht ein kleines Hoffnungszeichen ist, das ist die juristische Aufarbeitung der Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Da hat es jetzt ein Urteil gegeben vom Oberlandesgericht Frankfurt von Ende 2021. Da wurde ein Anhänger des Islamischen Staats verurteilt und es war weltweit das erste Urteil dieser Art. Wie wichtig finden Sie generell, dass das Geschehen im Irak und in Syrien juristisch aufgearbeitet wird?
Also ich glaube, das ist ganz wichtig, also auch für die nachkommenden Generationen zu sehen, das geht nicht einfach unter den Teppich gekehrt, sondern man nimmt das ernst. Und es wäre natürlich schön, wenn alle Kriegsverbrechen juristisch geahndet werden könnten. Aber die Frage ist ja immer, werden die Hauptverantwortlichen tatsächlich auch berücksichtigt? Ne? Also Staatsoberhäupter kommen ja selten vor Gericht, ne? Und sind ja beteiligt auch. Also das insofern, ja, finde ich das gut, aber es hat eben auch den Nachteil, dass eben nicht alle da mit berücksichtigt werden.
Wenn wir mal auf die gesamte Region gucken, auf die gesamte Gemengelage des Nahen Ostens, wie hat die sich verändert seit 2011, als es mit dem sogenannten arabischen Frühling begann?
Also ich habe den Eindruck gehabt, dass ganz, ganz schnell andere eben sich mit eingemischt haben. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, aber unser Außenminister Westerwelle damals war ja auch mit bei den Ersten, die gesagt haben, Assad muss weg. Also es sind solche Sachen, wo ich gedacht habe, also ja, er sagt, Assad muss weg, möglicherweise gibt es dafür Gründe, aber was ist die Alternative? Und diese Alternativen fehlten mir ein bisschen. Ne? Und ich habe den Eindruck, dass diese massive Einmischung der ausländischen Akteure auch irgendwo verhindert hat, dass die lokalen Parteien einfach also ihren Weg finden, dass sie einfach ihren Weg zum Frieden gehen. Ne? Und das ist ja zunehmend so. Also wenn Sie da an Ägypten denken, ne, wo ja dann auch also frei gewählt wurde, und dann kamen die Muslimbrüder an die Macht, ne? Und dann gab es ja so eine zweite Revolution. Die Ägypter beanspruchen das sehr stark für sich, dass sie sagen, wir haben eine zweite Revolution gemacht, das versteht ihr im Westen nicht. Aber wir wollten diese Regierung nicht. Wir wollten mit unserer ersten Revolution nicht das haben, was wir da bekommen haben. Und deshalb sind sie nochmal so massiv auf die Straßen gegangen, bis die Regierung von Morsi dann gestürzt wurde und sind jetzt mit dem, was sie haben, auch wenn wir jetzt im Westen sagen, als Sisi noch schlimmer als mit Mubarak, aber die sind total zufrieden, die Ägypter mit ihrem Präsidenten, weil sie einfach sehen, dass da Frieden eingekehrt ist und Ruhe. Und sie mit ihm, ja, auch die Christen, ja, da werden ja Kirchen gebaut, die können ihren Glauben praktizieren. Also es ist so eine ganz andere Sichtweise als die wir haben. Und wenn wir uns von außen einmischen, dann kommen wir natürlich mit unseren Ideen rein, die nicht unbedingt die Ideen der Menschen vor Ort sind.
Ja, Herr Ammann, blicken wir diese Region abschließend auch noch auf Ägypten. Sie haben schon gesagt, ein wichtiges Land natürlich allein deshalb, weil dort die in Gesamtzahlen größte christliche Minderheit des gesamten Nahen Ostens lebt. Vielleicht aber auch wichtig, weil es halt Hoffnungszeichen, Hoffnungssignale von dort gibt, eben durch den Präsidenten al-Sisi. Sie haben es gerade erwähnt, die Menschen sind zufrieden mit ihm. Aber trifft das denn auch auf die Lage der Christen zu? Hat sich denn durch ihn ihre Situation in dem Land verbessert?
Also ich habe den Eindruck, dass das zutrifft. Also meine christlichen Partner, von denen höre ich praktisch keinerlei Kritik. Auch unsere Familienangehörigen kritisieren nicht. Und man kann es ja auch sehen. Also wir waren jetzt gerade im Juni in Ägypten. Ich habe Kairo kaum noch erkannt. Ich könnte kaum noch selber Auto fahren. So viele neue Straßen und Brücken gibt es. Und eben etliche Baustellen von Kirchen. Ne? Also die Christen haben im Vergleich zu früher die Möglichkeit, ihre Gotteshäuser zu bauen und auch ihren Glauben zu praktizieren. Ich möchte nicht, also dass ich nicht falsch verstanden werde. Es gibt nach wie vor eine hohe Christendiskriminierung in Ägypten. Also nicht jeder Christ kann in der Politik aufsteigen, ja, nicht jeder Christ kriegt jeden Job und so weiter. Aber eine Tatsache ist halt auch, dass die reichsten Ägypter die christliche Familie Sawiris sind, die zum Beispiel das Touristenresort El Guna aufgebaut haben und denen auch eine Telefongesellschaft Mobinil gehört. Also auch das ist durchaus möglich in dem Land, dass man als Christ eben sein eigenes Unternehmen so hochbringt. Also das gibt es alles, aber auch unsere muslimischen Partner, die sehen das genauso, dass mit Sisi die Dinge nach vorne gebracht werden. Wissen Sie, da sind also neue Brücken gebaut worden, aber da ist auch noch das sind ja auch das neue Nationalmuseum, das bei den Pyramiden gerade fertiggestellt wird. Dann ist dieses Museum, wo jetzt wie nennt es auf Civilization, ne, wo jetzt auch die Mumien gut ausgestellt wurden. Da haben die auch pompös da die Mumien vom alten Museum da in das neue gebracht. Der Ägypter erlebt einfach, dass in seinem Land gerade was passiert. Dann entsteht die neue Hauptstadt, wo die ganzen Ministerien jetzt angesiedelt sind. Also da ist ganz, ganz viel, was da passiert. Und man hat den Eindruck, also als Ägypter, als Sisi kümmert sich.
Vielen Dank, Herr Ammann, bis hierher. Nach der Musik reden wir dann noch über Afrika, den Kontinent, wo man vielleicht am wenigsten hinschaut, der uns aber gerade als Christen besonders interessieren sollte. Auf die Krisenherde der Welt, vor allem die oft vergessenen Krisenherde, schauen wir heute bei Weltkirche aktuell. Unser telefonisch zugeschalteter Gast ist Nadim Ammann. Er ist Leiter der Diözesanstelle Weltkirche, Weltmission im Erzbistum Köln. Und Herr Ammann, zu den oft vergessenen Krisenherden der Welt, da zählen besonders die Länder Afrikas, viele Länder Afrikas. Wenn Sie da so den Blick auf die Landkarte richten, welches Land, welche Region fällt Ihnen da spontan ein?
Tja, schwierig. Ne? Also, weil eigentlich jeder Konflikt, ob er Millionen Todesopfer hat oder nur Hunderte, das ist immer eine Tragödie. Und wir müssen uns als Christen ja um alle kümmern. Das finde ich eben auch bei dem Hilfswerk Kirche in Not eben gut, dass das eben genau mit diesem christlichen Ansatz an die Sachen rangeht. Ne? Also wir sind alle Geschwister und da kann ich jetzt nicht, weil ich irgendwie jetzt ein besonderes Interesse an Ägypten oder dem Libanon habe, mich vor allen Dingen darauf konzentrieren, sondern muss halt eben gucken, wo ist gerade die Not vorhanden. Und da muss ich sagen, also finde ich eben dieser Konflikt da mit Tigray im Äthiopien, den finde ich eine Katastrophe, weil da auch eine Spaltung in der Bevölkerung, also gerade auch in der christlichen Gemeinschaft, ob orthodox oder katholisch, ist egal, stattfindet, weil es eben einfach diese unterschiedlichen Narrative aus der kriegerischen Perspektive gibt. Diejenigen, die in Tigray leben und diejenigen, die im Rest des Landes leben, ne? Die haben einfach verschiedene Sichtweisen darauf, ne? Und dann halt solche Dauerkonflikte mit einem Land wie Somalia, das dann überhaupt nicht weiter sich weiterentwickeln kann. Ja, also das sind so Dinge, wo ich sage, also da muss man eigentlich immer den Blick auch mit drauf haben. Und da ist es egal eigentlich, welches Land es ist, sondern wir sollten helfen da, wo man helfen muss.
Ich will dennoch ein Land herausgreifen, und zwar Nigeria, das so stark jetzt vom Terror heimgesucht wird, und das aus gutem Grund. Es ist ein an sich reiches Land, es ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas, aber der Staat, der tut zu wenig gegen den um sich greifenden Terror. Wie sehen Sie die Situation in Nigeria? Entscheidet sich hier vielleicht auch die Zukunft des gesamten Kontinents?
Ach, da fragen Sie mich was. Also, dass Nigeria eine große Bedeutung für Afrika hat, das glaube ich schon. Aber wie sich da die Zukunft entscheiden wird, wenn man da sich wirklich also auf diesem enormen Kontinent umschaut und auch sieht, was andernorts möglich ist, ja, ich kann das eigentlich, also möchte ich gar nicht den Seher in die Zukunft spielen. Also ich kann Ihnen da, glaube ich, nichts zu sagen da, ne? Also ob sich da die Zukunft entscheidet. Dass das Land mehr machen könnte, das ist gar keine Frage, ja. Also das ist, dass da auch ein Versagen vorhanden liegt, das würde auch ich mir trauen zu sagen, weil das schon lange so geht und weil die sowohl die christlichen als auch die muslimischen Führer mehrfach schon gesagt haben, dass der Staat da eingreifen muss, damit dieser Terror aufhört.
Nigeria ist ja nur ein Beispiel für ein sich immer weiter ausbreitenden Dschihadismus, der immer weiter ausgreift. Was sind denn die Gründe für diese Ausbreitung?
Also ich war letzte Woche in Tansania und da hat die AMISEA getagt und wir wurden zum Abendessen bei der Staatspräsidentin, die Muslimin ist, eingeladen und sie kam auch zu unserer Versammlung und hat da gesprochen und ich war total beeindruckt von dieser Person, die eben das friedliche Miteinander betont hat. Und ich glaube, dass dieses friedliche Miteinander immer noch Teil der Realität in den meisten Ländern ist. Und dass die einfachen Menschen, egal ob sie Muslime oder Christen sind, eigentlich nichts anderes wollen, als im Frieden miteinander zu leben und sehr, sehr gut auch als Nachbarn miteinander leben können. Aber Saudi-Arabien hat einfach mit der Verbreitung des Wahhabismus Störfaktoren geschaffen, wenn sie so wollen. Ja, also es ist auch unglaublich, wie viele Moscheen gebaut werden. Also die werden ja gar nicht benötigt. Das sind viel zu viele, als dass die alle genutzt würden. Aber dann wird auch der Religionsunterricht nach wahhabitischer Art gefördert. Und da werden auch Dinge, also ob alles immer so stimmt, wie es einem erzählt wird, weiß ich nicht. Aber es gibt eben, was wir im christlichen Kontext bei der Caritas Mikrokredite nennen, um gezielt Frauen zu fördern oder Gruppen zu fördern, damit die ein Einkommen haben und überleben können. Ist das mit wahhabitischem Einfluss oft so, dass damit noch eine Bedingung verknüpft ist. Also wenn du ein Kopftuch trägst, dann kriegst du von uns die $500 dann kannst du deinen Laden betreiben, ne? Und dann sieht man dann das kleine Mädchen im T-Shirt, ne, also Arme nicht bedeckt und dann ein Kopftuch tragen, irgendwie auf dem Kopf, ja, die aber eigentlich von ihrer Religion kaum was wissen, weil sie nicht zur Schule gehen und nicht lernen. Und das finde ich dann solche Dinge, also das ist schade, weil wir haben es ja in unseren Dialogbegegnungen mit Muslimen zu tun, die ja ganz anders ticken, ja, und diese besondere Arbeit, die wir in der Zentralafrikanischen Republik zum Beispiel haben mit der interreligiösen Plattform, wo ich ganz bemerkenswerte muslimische Persönlichkeiten kennengelernt habe. Oder auch in Nigeria, mehrere von den Emiren, mit denen der Erzbischof von Abuja unterwegs ist, ne, die mir persönlich bekannt sind. Da muss ich sagen, also das sind ganz bemerkenswerte Persönlichkeiten, die sich für den Frieden einsetzen. Und insofern ist das sehr traurig, was da eben durch diesen wahhabitischen Einfluss passiert.
Das Erzbistum Köln, also Ihre Diözesanstelle, Weltkirche, Weltmission, unterstützt ja wie Kirchennot die bedrängten und verfolgten Christen mit vielen Projekten. Was genau unterstützen Sie? Vielleicht
ein
Beispiel?
Vor allen Dingen die Infrastruktur, also dass eben Christen die Möglichkeit haben, sich zu treffen und ihren Glauben zu praktizieren. Aber ich glaube, das ist einfach alles, was wir tun können, um die massive Abwanderung also nicht weiter zu fördern, also beenden. Das finde ich jetzt schon geht fast zu weit. Wir werden sie niemals beenden können. Aber das, was wir tun können, eben um dem was entgegensetzen zu können, das ist wirklich, also die Menschen brauchen, die brauchen irgendwo eine Tätigkeit. Also müssen einfach Geld verdienen, damit sie überleben können, damit sie ihre Kinder zur Schule schicken können und sie brauchen auch den entsprechenden Wohnraum. Und ganz wichtig ist, das haben wir eben gerade beim Wiederaufbau im Libanon gesehen, eben diese Treffpunkte, Pastoralräume, also ein Pfarrsaal ist ganz wichtig, damit man da eben zusammenkommt, ob das jetzt zur Hochzeit oder zur Beerdigung ist oder so, egal was anderem, ja, dass eben auch Katecheseunterricht stattfinden kann und so weiter. Also dass man einfach diese Voraussetzungen schafft, da engagiert sich halt vor allem die Erzdiözese Köln auch. Und auch deshalb, weil wir natürlich sehr eng mit den Hilfswerken zusammenarbeiten, die dann die entsprechenden Programme unterstützen, die in diesen Räumlichkeiten stattfinden können.
Die Menschenrechte sind in aller Munde und dennoch steht es um sie so schlecht wie selten zuvor vielleicht in der Geschichte. Wird das Menschenrecht auf Religionsfreiheit im Gesamtkontext der Menschenrechte aus Ihrer Sicht generell unterbewertet?
Wieder so eine politische Frage, wo ich hier wenig zu sagen kann. Das ist so ein universelles Recht, wo ich nicht weiß, so was kann ich als Bürger, ne? Also das ist einfach eine Selbstverständlichkeit, das Recht auf Religionsfreiheit. Was ich allerdings gut finde, ist, dass Missio beispielsweise da eine Reihe auch zu hat, ne? Also wo dann genau dieses Thema durch lokale Partner dargestellt wird. Und das ist eben auch für unsere Arbeit sehr hilfreich, dass es diese Dokumente gibt, mit denen wir hier dann auch arbeiten können. Ja, aber was will man machen, ne? Also für mich ist das so selbstverständlich, dass es dieses Recht geben soll. Also jeder von uns ist in eine Religion reingeboren oder auch nicht. Und wie man dann seinen Weg wohin findet, das kommt auch auf die Umstände drauf an. Also ich finde das ganz schwierig, ne? Da dazu was ja, eine andere Position auch zu beziehen.
Und was kann man tun als Bürger, um das Recht auf Religionsfreiheit zu unterstützen, hier bei uns, aber eben auch dort, wo es angegriffen wird?
Dialog, miteinander kommunizieren. Ja, wenn jetzt hier in Köln der Muezzin vom Minarett rufen darf, miteinander ins Gespräch kommen. Was bedeutet das für uns alle? Ja, miteinander Allianzen bilden. Allianzen bilden, damit anderswo in anderen Ländern die Glocken auch läuten dürfen von den Minderheiten. Also ich will das nicht gegeneinander aufspielen, aber ich finde, wenn man miteinander spricht, wenn man sich gemeinsam für Dinge einsetzt, das habe ich immer als erfolgreich gesehen. Ja, ich habe immer den Libanesen gesagt, wisst ihr, wenn ihr zusammenkommen würdet, wenn ihr christlichen Führer mit den muslimischen Führern zusammenkommen würdet nach Europa und dann bei den verschiedenen Regierungen vorsprechen würdet und eure Vorstellung von Frieden darstellen würdet, dann würdet ihr angehört werden, weil ihr zusammenkommt. Ja, also ich glaube, ich bin jemand, der ganz, ganz stark an diesen Dialog glaubt. Man muss miteinander im Gespräch bleiben. Ich finde, dass unsere Bundeskanzlerin mit Russland im Gespräch war, dass man versucht hat, mit Putin zusammen Europa zu schaffen, das finde ich richtig. Ich glaube, wir könnten das nur über den Dialog machen, dass jetzt die Situation der Ukraine so ist, so wie sie ist. Das hat sich keiner vorstellen können und das ist eine große Dramatik bei uns in Europa und es ist zu befürchten, dass es noch schlimmer wird. Aber es kann nicht falsch gewesen sein, den Dialog geführt zu haben. Das kann es einfach nicht sein. Ja, das ist für uns als Christen eine Selbstverständlichkeit, dass wir miteinander ins Gespräch kommen.
Sagt Nadim Ammann, Leiter der Diözesanstelle Weltkirche, Weltmission im Erzbistum Köln. Herr Ammann, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und Gottes Segen für Ihre Arbeit.
Dankeschön.
Das war sie wieder, unsere aktuelle Ausgabe von Weltkirche aktuell, heute am 31. Juli. Wie immer abrufbar und herunterladbar im Podcast-Bereich von Radio Horeb. Alle Informationen zur Lage der Religionsfreiheit in allen Ländern der Welt können Sie im Internet nachschlagen auf der von Kirche in Not freigeschalteten Seite. Die Adresse lautet www.religionsfreiheit-weltweit.de. Wir blicken noch ein bisschen voraus auf den November. Dann heißt es wieder Red Wednesday. Kirche in Not lädt dazu ein, öffentliche Gebäude und Kirchen rot anzustrahlen, um auf das Schicksal verfolgter Christen aufmerksam zu machen, um für Religionsfreiheit einzustehen, ein Zeichen zu setzen. Und das Tolle daran ist, Sie alle können mitmachen, auch als Privatperson. Wie das geht, schauen Sie auch da auf der Internetseite von Kirche in Not vorbei. Einfach den Suchbegriff Red Wednesday eingeben. Ich hoffe, Sie haben wieder einige Impulse mitnehmen können. Würde mich freuen, wenn Sie dann nächste Woche wieder hier einschalten bei Weltkirche aktuell. Bis dahin alles Gute und Gottes Segen. Ihr Volker Niggewöhner.